Ja, wir sind beim vorletzten Kapitel der Vorlesung. Entwicklungsprozess für Multimedia-Projekte steht da. Da ist auch gleich ein Fehler, der Ian Somerville schreibt sich mit Doppel-L. Was ich erklären will, ich will einerseits anschließen an dem Stoff, den viele vielleicht irgendwo aus dem Bereich der Softwaretechnik kennen, aber das auch so weit einführen, dass, auch wenn man sich da nicht zu gut auskennt, dass man versteht, wovon die Rede ist. Also klassische Modelle des Softwareentwicklungsprozesses, was ist das überhaupt? Dann geht es natürlich um die Frage, was ist ein Multimedia-Entwicklungsprojekt und was ist darin besonders bezüglich des Entwicklungsprozesses? Also der Entwicklungsprozess sind die Schritte, die wir durchführen müssen, um ein Projekt tatsächlich zu stemmen sozusagen. Was muss das Team alles der Reihe noch tun? Und da muss man bei Multimedia natürlich andere und zusätzliche Dinge tun. Und dann habe ich ein Beispiel aus der Literatur. Es gibt nicht viel Literatur dazu, aber ein Buch ist sehr ausführlich zu dem Thema. Und den möchte ich ein bisschen vorstellen im Prozess, den Smart-Prozess. Und also dieses Buch ist das von der Frau Oswald hier. Und dann ein bisschen über iterative Entwicklung von Multimedia-Projekten, was wie gesagt schon anschließt dann in der Fortsetzung an dieses Praktikum, wo sie eben iterativ arbeiten. Ja, also zuerst mal klassische Modelle des Entwicklungsprozesses oder überhaupt mal, was sind denn Modelle des Entwicklungsprozesses? Es geht einfach darum, dass sehr viele Dinge passieren müssen, damit so ein Projekt am Ende erfolgreich ist. Da gibt es viele Aktivitäten, die zu tun sind und Einzelschritte, die zu bestimmten Zielen führen. Denken Sie einfach daran, dass wir jetzt bei einem Multimedia-Projekt zum Beispiel irgendwo ein grafisches Erscheinungsbild erzeugen müssen, dass wir programmieren müssen, dass wir zum Beispiel Soundclips produzieren müssen. Das ist noch nicht ganz so klar, in welcher Reihenfolge man das wirklich macht und was denn überhaupt alles zu tun ist und in welcher eben, welche parallelen und sequentiellen Abläufe da passieren. Das ist die Aufgabe sozusagen einer Beschreibung des Entwicklungsprozesses. Also zu sagen, was ist der Arbeitsablauf, was sind die Aktivitäten. Und was sind denn die Ergebnisse, die Zwischenergebnisse, man sagt schön gelehrt oft Artefakte, also die Produkte, die da erzeugt werden bei so einer Aktivität. Und wie hängt eins vom anderen ab? Das heißt, welche Dinge kann ich erst machen, wenn ein anderes Zwischenergebnis vorliegt? Das Ganze hat viel mit anderen Gebieten zu tun, die nicht wirklich Informatik sind, aber trotzdem wichtig. Das eine ist Projektmanagement. Da sind wir in so einem Bereich der Betriebswirtschaftslehre. Wie plane ich überhaupt ein Projekt? Wie kann ich also von vornherein abschätzen zum Beispiel, wie lange das Projekt dauern wird, wie groß das Team sein muss? Wie kann ich festlegen, zu welchem Zeitpunkt Zwischenergebnisse da sein werden, die ich vielleicht mit einem Kunden besprechen kann? Und auch, wie kann ich das Projekt steuern? Also gibt es die verschiedensten Hilfsmittel, wie zum Beispiel wöchentliche Treffen oder in einem anderen Rhythmus regelmäßige Treffen, wo ein Projektmanager über bestimmte Hilfsmittel den Stand des Projekts erkennen kann, berichten kann, wo sind wir zurzeit, wie schaut unsere Zeitplanung aus, wie stimmt unsere ursprüngliche Planung, müssen wir irgendwas ändern, wo sind Probleme. Das sind wirkliche Aufgaben des Projektmanagements. Da gibt es eine eigene Vorlesung, die will ich jetzt nicht wirklich tief einsteigen. Aber Sie können Projektmanagement eigentlich nicht machen, wenn Sie nicht wissen, mit welchem Entwicklungsprozess Sie arbeiten. Das ist das Wesentliche. Und das Zweite ist Qualitätssicherung. Also Sie wollen ja letztlich nicht irgendein Produkt haben, sondern im professionellen Einsatz ein Produkt, bei dem man die Qualität sichergestellt hat oder einen gewissen Grad der Qualität kennt. Und dort ist auch die Frage, was muss man dafür eigentlich tun? Und ein ganz aktueller oder gar nicht mehr so aktueller, aber ganz wesentlicher Trend in der Qualitätssicherung ist, dass man nicht bloß irgendwie ein Produkt macht und am Schluss dann schaut, ob das Produkt funktioniert. Das ist die einfachste Form der Qualitätssicherung, sondern dass man die Qualitätssicherung eigentlich auf den Prozess selbst erstreckt. Man sagt, was sind die Qualitätssicherungsmechanismen, die in unserem Entwicklungsprozess eingebaut sind, auch schon in früheren Phasen, nicht erst ganz am Schluss. Diese sogenannte Prozessqualitätssicherung, die treffen Sie immer mal wieder, wenn Sie irgendwo Werbemaßnahmen, sozusagen Werbematerial von Firmen lesen, da steht immer zertifiziert nach ISO 9000 oder 9001. Das ist genau so ein Qualitätssicherungsverfahren, wo nicht das Produkt bewertet wird, sondern der Entwicklungsprozess. Und den Entwicklungsprozess kann ich natürlich auch nur bewerten, wenn ich überhaupt mal weiß, wie mein Entwicklungsprozess funktioniert, wenn ich den irgendwie beschrieben habe. Ist also eine ganz zentrale Geschichte. Deswegen gibt es sogenannte Prozessmodelle. Das sind im Prinzip einfach Dokumente, in denen schreibe ich auf, oder Bildchen, in denen visualisiere ich, wie mein Prozess tatsächlich verläuft. Da gibt es ganz verschiedene Wege, das zu tun. Meistens sind das eher informelle Skizzen, mit denen man es zu tun hat. Texte und erläuternde Bilder, so wird es jetzt auch die meiste Zeit laufen, die nicht wirklich eine streng formale Semantik haben. Allerdings gibt es auch den strengen Weg, dass man wirklich ein formales Dokument hat, in dem man bestimmte, sagen wir, XML-Dateien anlegt, andere Formulare ausfüllt, auf jeden Fall formal Dokumente anlegt, die dann auch werkzeugverarbeitet werden können und aus denen dann eine bestimmte Werkzeugunterstützung auch generiert wird. Also das ist auch durchaus möglich, setzt aber natürlich voraus, dass man sich noch viel genauer und detaillierter über den Entwicklungsprozess im Klaren ist und wird normalerweise auch nur in Bereichen eingesetzt, in denen die Sicherheitsanforderungen sehr hoch sind. Das ist bei Multimedia-Prozessen, Multimedia-Produkten derzeit noch nicht wirklich so richtig der Fall, wobei das, denke ich, auch so allmählich dabei ist, sich aufzulösen. Bei Multimedia denkt man natürlich mehr an Unterhaltung, aber wenn Sie an die Visualisierung von Betriebszuständen komplexer Systeme denken, Visualisierung des Betriebszustands des Kernkraftwerks zum Beispiel, ist das natürlich schon auch Multimedia-Software, und wenn die nicht up-to-date ist und was anderes anzeigt als der Zustand des Kraftwerks ist, kann das auch sehr gefährlich werden. Also insofern ist es nicht vollkommen ausgeschlossen, dass Multimedia-Entwicklungen auch sicherheitskritisch sind und dementsprechend ganz strenge Anforderungen für den Entwicklungsprozess haben. Ja, wenn man das Wort Entwicklungsprozess in den Mund nimmt, dann taucht praktisch automatisch in der Informatik immer ein Modell auf, das so das klassische Modell überhaupt ist und das eigentlich auch irgendwie die gesamte Projektentwicklung in der Industrie dominiert, nicht bloß in der Softwareindustrie, also wenn man jetzt in Maschinenbau schaut oder so, die machen letztlich auch ganz ähnliche Prozesse. Das hat den schönen Namen Wasserfallmodell, und warum das so heißt, ist ziemlich offensichtlich, wenn man sozusagen so Treppen hat, von denen das Zwischenergebnis immer auf die nächste Treppe sozusagen runterfällt. Das heißt, wir haben eine gewisse Zeit, da bewegen wir uns sozusagen in dem See irgendwie der Analyse, in dem Fluss der Analyse, und irgendwann kommt so eine Stufe, da geht es runter, und was diese Stufe runterfällt, ist die Anforderungsspezifikation. Das heißt, wir analysieren zuerst mal unsere Anforderungen, irgendwann haben wir die festgeschrieben und dann haben wir dieses Dokument, und dann geht es wirklich eine Stufe runter und wir sind in einem weiteren Bereich, wo es dann wieder sozusagen eben dahin geht, nämlich im Entwurf. Da gibt es noch Bedarf. Am Ende des Entwurfs steht eine Entwurfsspezifikation, dann ist wieder ein Meilenstein erreicht, sozusagen bildlich gesehen wieder ein Schritt die Treppe runter, dann können wir es erst implementieren. Das ist auch typisch, dass wir eine gehörige Zeit mit der Planung und mit dem Entwurf verbringen und Implementierung dann relativ spät kommt und auch höchstens irgendwie 20-30% der Gesamtarbeitszeit in Anspruch nimmt. Ja, nach der Implementierung ist der Code fertig. Der wird dann getestet in verschiedenen Stufen und integriert. Klassischer Fehler des Projektmanagements ist, für Integration und Test zu wenig Zeit einzuplanen. Das nimmt bis zum gleichen Umfang wie die Implementierung in Anspruch, was man so erfahrungsgemäß weiß, bei komplizierten Systemen noch mehr. Und dann ist man irgendwann mal fertig und kann das Ding freigeben, was aber noch nicht heißt, dass der Entwicklungsprozess zu Ende ist, weil ja fortlaufend dann im Einsatz Rückmeldungen kommen, also zum Beispiel Fehlermeldungen, neue Anforderungen, sogenannte Change Requests, und die müssen analysiert werden und wieder eingefüttert werden. Und je nachdem, was die Anforderung ist, die jetzt an uns gestellt wird, dass eine ganz neue Funktion dazukommen soll, dann muss man die natürlich wieder analysieren. Oder wenn bloß irgendeine Kleinigkeit in der Implementierung nicht funktioniert, dass irgendwo eine Null-Pointer-Exception gibt, wenn man irgendwas nicht abgefragt hat, dann muss man halt bloß an der Implementierung was ändern. Das ist dann auch wieder ein eigener Prozess sozusagen, die Verwaltung der Fehlermeldungen und die Administration der neuen Versionen, was wir jetzt nicht weiter vertiefen können hier. Der Mensch, der das sozusagen bekannt geworden ist für das Wasserfallmodell, heißt Winston Royce, und das Papier ist ziemlich alt, kommt von 1970. Wobei, so rein wie der Wasserfallmodell jetzt gerade beschrieben wurde, hat den noch nicht mal der Herr Royce aufgeschrieben, der ist schon viel weiter gegangen. Da gibt es nämlich eine ganze Reihe von Problemen dabei. Das erste ist das reine Wasserfallbild. Ich bin fertig, schicke mein Ergebnis in die nächste Stufe rein und brauche mich überhaupt nicht mehr drum kümmern. Das kann natürlich überhaupt nicht funktionieren, weil ich damit sozusagen die Qualität außer Acht lasse. Ich muss ja ein Produkt bestimmter Qualität der nächsten Stufe geben. Meine Anforderungen müssen ordentlich aufeinander abgestimmt sein, realistisch sein, sonst können kann das Entwurfsteam überhaupt nichts damit anfangen. Die müssten dann irgendwie die Anforderungen wieder in Frage stellen. Und genau das ist eigentlich der Punkt. Wir müssen sozusagen an den Schnittstellen von der einen Phase zur nächsten, müssen wir einen Dialog quasi der beiden Aktivitäten haben. Wir müssen aus der Entwurfssicht beurteilen, ob die Anforderungen wirklich vernünftig beschrieben sind, eventuell die Anforderungen nochmal modifizieren. In der Praxis nimmt es in der Regel die Form einer Abnahme dieses Enddokuments an. Das heißt, ich kenne das aus großen Industrieprojekten, da gibt es eine Verabschiedung der Spezifikation, da heißt so, die ist jetzt freigegeben und dann wird sie an Gutachter gegeben, die entweder selber dann später das Design machen müssen oder Erfahrung mit dem Design haben, die lesen das durch, kommentieren das Ganze, dann gibt es vielleicht eine Sitzung, kann einen ganzen Tag dauern, in der das Dokument im Detail durchgesprochen wird und Feedback zurück in die Analyse geht und dann wird eine neue Version erarbeitet, die dann hoffentlich stabiler ist. Das heißt, das passt jetzt nicht mehr ganz zum Wasserfall natürlich, man hat am Ende der einzelnen Phasen solche Feedback-Schleifen. Was man vermeidet, ist Feedback-Schleifen, die über zwei Stufen zurückgehen. Also man sollte wirklich am Ende der Analyse sozusagen das Anforderungsdokument stabil haben, mit möglicherweise ein paar so Iterationen. Deswegen ist es also insgesamt schon immer noch dieses Wasserfallbild. Also wie gesagt, die hat schon diese Local Feedback Loops, die hat schon der Winston Royce drin gehabt. Und sogar, wenn man noch das Originalpapier liest, findet man, dass der sogar noch ein bisschen mehr gemacht hat. Der hat es nämlich nochmal verfeinert und hat gesagt, eigentlich ist es so, dass wenn wir unsere Anforderungen haben und analysieren hier, dass wir als Hilfsmittel der Analyse nochmal eine kleine Projektentwicklung, Produktentwicklung einschalten, nämlich eine Prototypentwicklung. Das heißt, sobald wir unsere Anforderungen kennen, machen wir mal ein schnelles Programmdesign, ziehen das durch bis zur Implementierung in einem ganz klassischen Wasserfallmodell und die Ergebnisse, die beeinflussen, zunächst mal die Analyse, also unsere echten Anforderungen, mit der dann das richtige Programmdesign startet. Aber wir sammeln dabei natürlich auch eine Menge Erfahrungen, die wir dann im weiteren Entwurf, in der Codierung und sogar im Testen wirklich verwenden können. Also diese Idee, die oft als eine Idee irgendwie der 80er Jahre verkauft wird, steht, habe ich extra nachgelesen, schon in dem Originalpapier von 1970 von Winston Royce, dass man eben nicht unbedingt diesen einen strikten Entwicklungszyklus hat, sondern vielleicht kleinere Entwicklungszyklen zwischendurch mit einschiebt, insbesondere die Entwicklung von Prototypen. Ja, was wir da hatten, waren mehrere Entwicklungszyklen. Und das ist natürlich die Idee, iterativ irgendwie zu arbeiten. Ich habe einen Durchlauf für einen Prototypen, dann noch einen Durchlauf für das große Projekt. Und daran wurde immer wieder gearbeitet, wie man das am besten verstehen kann, was das bedeutet. Und eins der ausgefeiltesten Modelle im Bereich der klassischen Entwicklungsmodelle ist der Unified Process, der von einer Firma namens Rational geschaffen wurde, die inzwischen in IBM aufgegangen ist. Das ist also eine Firma, die im Umfeld von UML eine große Rolle gespielt hat, also das Produkt Rational Roast, so ein Editor für UML, war das Hauptprodukt von Rational. Und die hatten einen Entwicklungsprozess, der jetzt unter dem Namen Unified Process oder Rational Unified Process bekannt ist und der eigentlich ganz interessant ist von der Visualisierung. Das muss man sich vielleicht mal zuerst klar machen, was da auf dem Bild überhaupt dargestellt ist. Vorher hatten wir eine Phase Analyse, Design, Implementierung, Test, so grob gesagt. Die haben zeitlich aufeinander gefolgt. Hier sehen Sie, dass das solche Fachgebiete eigentlich sind. Da gibt es eben Anforderungsdefinition, die Analyse, das Design, die Implementierung, den Test und auch noch ein paar andere Sachen wie Einsatz und Konfigurationsmanagement und Change Management, was ich vorher auch kurz erwähnt habe. Und das sind eigentlich parallele Abläufe. Das heißt, eigentlich habe ich über die gesamte Laufzeit des Projekts immer alle diese Aktivitäten und die zeitliche Abfolge, die wird hier auseinandergenommen mit anderen Bezeichnungen, also so wie wir vorher gesagt haben, es gibt eine erste Phase und das Ergebnis daraus tropft in die zweite, das Ergebnis aus der zweiten tropft in die dritte Phase. So gibt es hier auch vier Phasen. Die heißen aber ganz abstrakt, die heißen Inception, Elaboration, Construction und Transition. Also sozusagen Erfindung, Ausarbeitung, Konstruktion, also Erstellen des Systems und dann die Übergangsphase zu neuen Versionen. Und es ist nicht mehr so, dass wir bei dieser Erfindungsphase ausschließlich nur Analyse machen, sondern es ist in jeder dieser Phasen eigentlich jeder dieser Arbeitsabläufe mit beteiligt. Und manche der Phasen sind auch in mehrere Iterationen noch zerlegt. Deswegen sehen Sie da noch eine weitere senkrechte Einteilung. Zum Beispiel die Konstruktion kann in mehreren Durchläufen passieren, wo ich zuerst einen Prototyp erarbeite, dann einen zweiten Prototyp, dann mein endgültiges System oder eine Vorversion meines Systems und dann die endgültige Version. Und so sind diese Gebirge zu verstehen, die zeigen an, welche dieser Aktivitäten in welcher Phase welchen Anteil hat. Das heißt, wenn ich jetzt die Inception-Phase anschaue, dann ist der Schwerpunkt dort natürlich in der Definition der Requirements. Ich fange aber auch schon ein bisschen an mit Analyse und Design und habe auch schon ein ganz klein wenig Implementierung, weil ich vielleicht Dinge zuerst mal ausprobieren will, ob die überhaupt funktionieren, weil ich vielleicht ein bestehendes System mal schnell modifiziere, um den Eindruck zu kriegen, wie das ausschauen wird, weil ich vielleicht meinen Screen-Prototyp irgendwie Screenshot erzeugen will, indem ich ein vorhandenes System einen Screenshot mache und den modifiziere. So einfache Implementierungstechniken kommen hier schon in der ganz frühen Phase, wenn ich überhaupt versuche, meine Anforderungen zu verstehen, schon mit rein, dementsprechend auch schon Test. Projektmanagement ist natürlich gleichmäßig über alle Phasen da, deswegen ist das hat es in jeder Phase sozusagen so einen Berg. Ja, wenn man die anderen anschaut, Ausarbeitung hat den Schwerpunkt natürlich in Analyse und Design und die Implementierung beginnt sozusagen überlappend dazu. Die Konstruktion hat den Schwerpunkt in der Implementierung und gegen Ende der Implementierung haben wir natürlich Aktivitäten im Test und in der Freigabe und Installation des Systems, im sogenannten Deployment. Aber Sie sehen, es ist nicht mehr ganz so strikt festgelegt, dass man sagt, es ist nur eine Aktivität in einer Zeitphase. So grob kann man den Wasserfall schon wiedererkennen. Links oben hier in der Inception die oberen roten Anteile, das ist natürlich dieser Analyseteil. Dieser gelbe Block hier in der Mitte ist der Implementierungsteil, sozusagen Design. Na, der orange ist der Designteil, der gelbe der Implementierungsteil. Und dann diese dunklen grün-grauen Teile, das ist das, was Richtung Test geht. Also die Sachen sind schon grob im Ablauf noch zu erkennen. Aber man hat sozusagen von vornherein erkannt an der Stelle, dass es eben nicht so strikte Trennungen geben wird im Sinn von dem Wasserfallmodell. Ja, was machen denn die Leute in der Praxis? Ich habe leider keine aktuellen Informationen dazu gefunden, die sind schon ein paar Jahre alt. Es gibt also dieses Buch von der Kerstin Oswald von 2001, die sich aber richtig viel Arbeit gemacht hat. Die hat also speziell im deutschen interaktiven Mediensektor eine sehr, sehr große Umfrage gemacht, es war eine Doktorarbeit, was sehr viel Arbeit reingeflossen ist und hat letztlich 22 Firmen ernsthaft in die Untersuchung einbezogen, hat aber, wie man sieht, also sehr breit Tausende von Firmen zunächst mal angeschrieben. Das heißt, es ist doch eine relativ aussagekräftige Information, allerdings auf dem Stand von vor 6 Jahren oder 8 Jahren. Die Situation ist, dass die Firmen im Großen und Ganzen, wenn man sie fragt, was ihr Entwicklungsprozess ist, sagen, das ist im Prinzip so eine wasserfallartige Struktur. Das waren damals 80% der Firmen, wobei auch gesagt wird, dass das Wasserfallmodell nicht streng angewendet wird, sondern dass sich zum Beispiel Analyse und Design oder Designimplementierung überlappen. Prototyping ist fest eingeführt und es ist auch ganz offensichtlich, dass praktisch alle befragten Personen ein Problem sehen an der Stelle, dass die Anforderungen, die die Kunden definieren, nicht wirklich fixiert sind zu Beginn des Projekts, sondern dass die im Lauf des Projektes sich ändern oder erst wachsen. Dass das Projekt also im Lauf der Zeit sich auf ändernde Anforderungen irgendwie reagieren muss. Es gibt offensichtlich Bemühungen. Es wäre interessant, jetzt neuere Zahlen zu sehen, ob das wirklich auch erfolgreich war, so ein bisschen wegzukommen von dem Wasserfallmodell zu einem iterativen Modell. Damals hatte von allen Firmen 2001, obwohl das schon seit den 90er Jahren wirklich bekannt ist, keine ernsthaften iterativen Ansatz gewählt. Das ist inzwischen sicher ein bisschen besser, aber trotzdem ist es auch daraus schon offensichtlich, dass der Umschwung in der Industrie eben nur sehr langsam geht. Ja, ich habe auch, also wie gesagt, die Literatur, die es dazu gibt, ist leider relativ alt, aber es ändert sich an den Situationen auch nur begrenzt was. Ein Modell, eine Literatur von Roy Strauss, der wirklich über Multimedia-Projekte redet und der das auch nochmal betont, was eben in diesen Firmen auch immer wieder gesagt wurde, im Prinzip laufen Aktivitäten parallel. Das heißt zum Beispiel Design und Analyse sind gar nicht so sauber voneinander zu trennen. Und erst gegen Ende gibt es dann irgendwo mal eine Phase, wo man sagt, ja, jetzt haben wir eigentlich keine Analysefragen mehr, jetzt haben wir unsere Anforderungen und legen unser Design fest. Und das ist eigentlich schon parallel mit der Implementierung. Ja, jetzt habe ich schon Material zum Multimedia-Entwicklungsprozess gehabt. Jetzt wollen wir den Multimedia-Entwicklungsprozess uns natürlich genauer anschauen. Wie gesagt, Literatur gibt es wenig dazu. Die Sachen, die wir jetzt anfangen uns so zu überlegen, die werden auch jetzt in dem Buch, an dem wir gerade am Schreiben sind, in einem Kapitel aufgeführt werden. Also das ist ein Buch, in dem vielleicht zu erkennen ist, dass wir in letzter Zeit ganz heftig beschäftigt waren, das jetzt zum Wintersemester erscheinen soll. Da gibt es auch ein Kapitel über den Entwicklungsprozess. Es ist eine Literatur, die es dazu gibt. Ein bisschen was nehme ich aus dem Buch von Henning und ich habe auch ein Buch über Projektmanagement für Interactive Media gefunden. Da habe ich auch ein paar Beispiele draus. Oder ein Beispiel eigentlich nur. Ja, was heißt denn das Multimedia-Entwicklung überhaupt? Also gut, das haben wir uns angeschaut, was die Werkzeuge sind, was die Anwendungen sind, interaktive Multimedia-Anwendungen, oft verteilt. Aber wenn man jetzt den Arbeitsablauf anschaut, dann ist natürlich die Frage, wer macht das eigentlich und wo kommen die Informationen her und wo gehen sie hin, die Produkte? Also es gibt diesen Begriff der Multimedia-Agentur. Das sind also Einrichtungen, die so an der Grenze zwischen Werbe- und Kommunikationsagenturen und letztlich irgendwo Softwarehäusern sind, das heißt, die interaktive Medien produzieren, insbesondere Webauftritte oder auch zum Teil eben animierte Videoclips in der Werbung. Und die machen das ja nun wirklich. Was ist deren Ergebnis? Das sind zum Teil immer noch CDs und DVDs, vorwiegend, würde ich sagen, Webpräsentationen und zum Teil einfach Movieclips, also Filmclips, die dann übers Fernsehen zum Beispiel oder auch wieder übers Web verbreitet werden. Und wenn man sich das Ganze im Zusammenhang anschaut, dann ist es so, dass diese Multimedia-Agentur nicht auf der grünen Wiese loslegen kann, sondern dass die eingebunden ist in einen relativ komplexen Arbeitsablauf. Einerseits ist es so, dass die Vorgaben gemacht bekommt aus der Medienindustrie. Die muss zum Beispiel ein Spiel produzieren, das für einen neuen Film wirbt, ein Flash-Spiel, das irgendwie für einen neuen Film wirbt oder eine interaktive Webseite, die diesen neuen Film bewirbt und eben die verschiedensten interaktiven Elemente drin hat, sehen Sie dauernd im Web, oder die für ein Produkt eine Produktpräsentation, einen Produktkatalog macht, wo wir natürlich viele, viele Vorgaben haben. Wir haben das irgendwie in Firmen, Corporate Design zum Beispiel bei einer Firma, wir haben bei dem Film eben auch ein grafisches Design, das vorgegeben ist, ein Thema, das vorgegeben ist, Content im Sinn von Musik und Bildern. Das heißt, wir können nicht ganz neu anfangen an vielen Stellen. Das heißt, wir haben oft Content, der uns Inhalte, die uns vorgegeben werden. Dann müssen wir natürlich die Anwendung produzieren. Das heißt, sehr oft ist man dann schon Systemintegrator, weil man einerseits den Content integrieren muss, andererseits Plattformen da sind, die verwendet werden müssen. Welche Datenbanken, das wird bei einer bestimmten Firma gehostet, die eine bestimmte PHP-Version nur unterstützt, was auch immer an Techniken da dahinter steht. Das muss alles sozusagen berücksichtigt werden. Und das Ergebnis ist ja auch so, dass wir das in der Regel nicht einfach bloß jetzt auf einer CD in eine Schachtel tun und eine Plastikfolie außenrum, sondern dass das in der Regel wieder verbreitet werden muss, in sehr vielen Fällen über das Internet, also über irgendwelche Internet-Service-Provider, über Hosting-Firmen, was natürlich auch heißt, dass man die technischen Aspekte, Streaming zum Beispiel, Bandbreitenmanagement, auch irgendwie mit berücksichtigen muss. Das heißt, die eigentliche Anwendungsentwicklung ist so ein bisschen eingezwängt in einerseits kreative, inhaltliche Rahmenbedingungen, andererseits in technische Rahmenbedingungen sozusagen nach hinten raus für die Verbreitung. Ja, die Liste, die hier steht, ist jetzt zunächst mal eigentlich bloß dafür da, den die Kreativität ein bisschen anzuregen. Wenn man sich mal vorstellt, was alles an Rollen auftreten kann im Multimedia-Entwicklungsprozess, dann ist es natürlich deutlich, ganz deutlich mehr, als man beim reinen Softwareentwicklungsprozess hat. Beim Softwareentwicklungsprozess sind es die Programmierer, vielleicht noch Systemanalytiker und vielleicht auch noch irgendwie Grafikdesigner, die eine Rolle spielen. Und die schon in der Regel nur in einer ganz untergeordneten Rolle, die machen meistens irgendwie einen Entwurf und der wird dann umgesetzt. Aber wenn Sie jetzt sich vorstellen, es ist wirklich ein Medienprojekt, wie ein Film sozusagen, dann haben Sie natürlich alle diese Rollen, die Sie in der Filmproduktion haben, natürlich auch da drin. Es ist ja ein interaktives, audiovisuelles Medienprodukt. Ich gehe die jetzt nicht im Einzelnen durch, aber Sie können sich vorstellen, diese langen Listen, die Sie im Abspann von einem Kinofilm sehen, das sind alles eigentlich potenzielle Rollen, die Sie bei einer komplexen, aufwendigen, audiovisuellen, interaktiven Produktion auch brauchen könnten. Also zum Beispiel einen Toningenieur, zum Beispiel eine Kameracrew, zum Beispiel Leute, die auch auf der technischen Seite was machen, die zum Beispiel das Netz managen, sich um die Dateiformate kümmern oder Leute, die sich um den Inhalt und die Rechte kümmern. Also das Team ist viel, viel, viel bunter zusammengesetzt. Und das bedeutet, dass wir in der Praxis eigentlich immer eine Überlappung von drei verschiedenen Aktivitäten haben. Mindestens drei, aber die kann man so grob in diese drei Gruppen gliedern, was man Aktivitäten haben. Software Design ist das, was der klassische Softwareentwickler beachtet. Aber wir haben gleichzeitig das Mediendesign, das zum Teil natürlich auch vorgegeben ist, zum Teil aber erst entsteht in dem Projekt. Und wir haben das Interaktionsdesign, das heißt, das Ganze muss ja so gestaltet werden, dass Menschen auch damit umgehen können und wollen und dass man nicht eine dicke Gebrauchsanweisung lesen muss, bis man mit dem Ganzen umgehen kann. Gerade bei einem, wenn wir als Beispiel jetzt so eine interaktive Webseite nehmen, ist das vollkommen absurd. Da muss die Bedienung selbstverständlich sein. Das heißt, wir haben das Mediendesign, was heißt, Bilder zu entwerfen, Videos zu entwerfen, Audiodesign zu machen. Das ist ein in sich komplexer Job, wo man wirklich Spezialisten, Designer für hat. Es gibt auch eigene Berufe. Es gibt auch so Twitter-Berufe wie die Kunst- und Multimedia-Bachelors zum Beispiel, die irgendwo an der Grenze zwischen allen diesen drei Dingen so ein bisschen in der Mitte sind, aber wahrscheinlich doch eher so ein bisschen nach oben zum Mediendesign hin mit ihrem Schwerpunkt. Und auch die Medieninformatiker sind irgendwo an der Schnittstelle, aber vielleicht eher so ein bisschen weiter unten, je nach Geschmack ein bisschen links oder rechts in diesem Schnittfeld sozusagen. Ja, Software Design, da geht es darum, die Architektur von einem System festzulegen, zu überlegen, welche Frameworks benutzen wir oder müssen wir möglicherweise schaffen. Entwurfsmuster, die wir das letzte Mal angeschaut haben, spielen hier eine Rolle. Auch da gibt es Softwareingenieure, die das wunderbar beherrschen, die aber normalerweise null Ahnung von Design haben und umgekehrt haben die Designer auch keine Vorstellung eigentlich, was zum Beispiel ein Design-Pattern bei Software eigentlich sein soll. Das ist also ein großes Problem, das der Entwicklungsprozess sozusagen hat, diese Zusammensetzung aus verschiedensten Disziplinen, die sich aber untereinander nur schwer verstehen, die oft auch Probleme einfach mit der Terminologie haben. Also wir haben hier im Haus machen wir ja gerade ein Projekt, einen Versuch, wo wir zwei Leute zusammenspannen, jemand, der Industriedesign studiert hat und jemand, die eine Softwaretechnikerin in der Ausbildung ist. Und die sitzen die ganze Zeit schon allein dazu da, sich eine gemeinsame Terminologie zu erarbeiten und zu verstehen, wie der andere eigentlich arbeitet. Und dann kommt eben noch das Interaktionsdesign dazu, also Mensch-Maschine-Interaktion, Benutzbarkeit auch unter Einschränkungen, also für Behinderte zum Beispiel, sind da Aspekte. Was auch wieder komplex ist und ein Gebiet ist, das sowieso für sich noch gar nicht so richtig ausgereift ist an vielen Stellen und nicht so ernst genommen wird. Und wenn Sie jetzt vorstellen, Sie wollen alle diese Fähigkeiten in einer Person zusammenführen, naja, vielleicht ist ein Medieninformatiker einer, der von allen dreien mal was gehört hat, aber auch der kann nicht gleichzeitig der Spezialist in allem sein. Das heißt, wir haben komplexe Kommunikationsprobleme. Wenn man das jetzt versucht, in einen Ablauf zu übersetzen, dann ist es vielleicht ganz schön, sich diesen Wasserfall zuerst mal abzubilden auf diese drei Aktivitäten. Das heißt, wir haben jetzt jeweils drei parallele Aktivitäten in jeder Stufe des Wasserfalls. Und was vielleicht ganz deutlich sichtbar wird hier, ist, dass es im Prinzip in allen drei Disziplinen sowas wie diesen Wasserfallablauf gibt. Also die Software-Designer, die werden in der ersten Phase bei der Anforderungsdefinition zum Beispiel sowas wie eine Systemanalyse machen, dann Design, Implementierung, Test und Wartung. Das hatten wir ja vorher. Das ist der klassische Wasserfallmodell. Wenn Sie jetzt die Mediendesigner anschauen, dann haben die schon auch so eine Anforderungsdefinitionsphase, die allerdings in der Regel die Form annimmt, dass da ganz viele Ideen gesammelt werden. Auch durchaus bewusst in die Breite gegangen wird und zuerst mal Skizzen gemacht werden, eine ganze Wand voll gemalt wird mit verschiedenen Entwürfen. Das ist aber auch sozusagen so eine Vorphase, bevor man sich dann wirklich festlegt auf ein bestimmtes Design. Und wenn man dann sagt, okay, dieser Idee folgen wir, dann muss man die natürlich ein bisschen weiter ausarbeiten und sagen, okay, wenn wir jetzt grundsätzlich mal dieses Layout annehmen, dann müssen wir eben in die Feinheiten reingehen, was es da an einzelnen Stufen in unserem Programm gibt, welche verschiedenen Szenerien da auftreten und müssen die anpassen an das Design. Dann müssen wir es ausarbeiten, natürlich wirklich irgendwann mal ganz also richtig entwerfen eben in aller Schönheit. Dann werden wir das Ganze auch irgendwelchen Testpersonen vorsetzen, Feedback sammeln. Und wir werden auch Anforderungen haben, das Ganze irgendwann mal anzupassen, weil irgendwie auf einem bestimmten Bildschirm, der zu klein ist, das nicht mehr schön rüberkommt oder jemand sagt, auf dem iPhone kann man es nicht benutzen oder so. Das heißt, wir haben eigentlich auch diese 5 Stufen. Und wenn Sie das Interaktionsdesign anschauen, dann gibt es da auch diese 5 Stufen. Also Sie haben Szenarien am Anfang, wo man ganz grob sagt, wie wird das System überhaupt eingesetzt werden. Definition der Interaktionen im Detail, was sind denn die Arbeitsabläufe, die der Benutzer mit haben wird. Da muss man es realisieren. Dann hat man ganz deutlich Evaluationsschritte, indem man es mit Testpersonen, Fallstudien macht und muss natürlich auch Fehler beheben. Das heißt, grob kann man sich das schon so vorstellen, dass eigentlich diese 3 Aktivitäten parallel durch so ein Wasserfallmodell durchgehen und in jeder Aktivität sozusagen zunächst mal auch irgendwo ein Endpunkt dann erreicht wird, der sozusagen Meilenstein für die nächste Aktivität bedeutet. Aber es wäre jetzt naiv zu sagen, die werden alle 3 gleichzeitig fertig, machen gemeinsames Meilensteindokument und die nächste fängt an. In Wirklichkeit ist es eben so, dass man durchaus verschiedene Zeitdauern hat, dass die mit ihren Ideen zum Beispiel länger brauchen als die Systemanalytiker oder umgekehrt. Und währenddessen natürlich das entsprechende Team mit den anderen Aktivitäten der nächsten Phase schon anfängt, was wir ja vorher schon gesehen haben, diese Überlappung der Phasen. Okay, das ist also jetzt mal schon ein erster Schritt, wie man dort sich das Ganze vorstellen kann. Und alles, was wir vorher gesagt haben, dass Iterationen eine Rolle spielen und so, läuft natürlich eigentlich analog mit. Da gehe ich noch mal ein bisschen genauer drauf ein nachher. Ein Begriff, der vorher mal so am Rande dastand, den sollte man vielleicht, bevor wir noch mal ein bisschen tiefer einsteigen, noch mal ernst nehmen, nämlich diesen Inhalt. Ich habe jetzt eine Folie zwischendurch mal in Deutsch oder einen Text in Deutsch hier am Anfang. Also Content ist ein Begriff, den man auch im Deutschen immer wieder trifft. Content produzieren, sagt man, was eigentlich hässliches Deutsch ist, aber es ist so. Was wichtig ist, ist eben, wie gesagt, wir haben diese Content-Entwicklung als unsere Vorstufe. Wir arbeiten mit Content-Providern zusammen, also mit Firmen, die uns Content liefern. Wir müssen unter Umständen auch Content erst recherchieren. Es gibt Content, den wir nicht einfach neu machen, den wir auch nicht kriegen, sondern den wir finden. Also zum Beispiel, Sie brauchen irgendein Bild, das irgendwas illustriert. Sie wollen also irgendwie eine Webseite für Reisen machen und brauchen ein Bild von einem schönen karibischen Strand und irgendwelchen Leuten der Hängematte. Das heißt, Sie müssen dann recherchieren und müssen natürlich auch klären, wie die Copyright-Rechte sind. Sehr oft irgendwelche Rechte kaufen, was auch ein Thema für sich ist. Und wenn Sie jetzt in Spezialliteratur über Multimedia-Projektmanagement reinschauen, zum Beispiel das Buch von England Finney, das ich vorher zitiert habe, das sind jetzt bloß ein paar wichtige Kapitelüberschriften da drin, dann sehen Sie, dass ganz viel über Content und ja letztlich die grafischen Inhalte oder die Medieninhalte die Rede ist. Und ganz viel ist auch die Rede von Verträgen, zum Beispiel Agreeing the Content ist wichtig. Dann werden ganz viele Assets produziert, Audio-Assets, Video-Assets, Graphics-Assets. Und immer wieder ist die Rede davon, dass man Verträge braucht, um die Rechte sicherzustellen, dass man Verträge braucht, um auch die eventuell externe Produzenten mit einzubeziehen. Das heißt, diese Medienproduktion spielt natürlich eine ganz wesentliche zusätzliche Rolle. Ja, jetzt habe ich so ein bisschen das Problem, dass ich die verschiedenen Dinge, die in der Literatur vorkommen, Ihnen einzeln separat vorstellen muss und dass die noch nicht so ganz konsistent sind. Ich habe jetzt diesen Begriff der Multimedia Assets, also der Multimedia Produkte, die dort erstellt werden, mal eingeführt, um Ihnen diesen 4 Phasen Multimedia Entwicklungsprozess nochmal zu zeigen, der in dem Handbuch Multimedia von dem Peter Henning beschrieben wird. Das ist nun ein spezieller Ansatz, den man aber einer der wenigen, die man kennt zum, für den Multimedia-Entwicklungsprozess und den man deswegen auch einfach mal anschauen sollte. Ich mache nachher noch einen Versuch, diese ganzen verschiedenen Ansätze zusammenzubringen. Ja, wir hatten ja jetzt diesen Dreifach-Parallelwasserfall. Wir haben noch im Kopf die Idee, dass es in der Softwareentwicklung ja so iterative Prozesse wie diesen Rational Unified Process gibt. Und jetzt kommt noch mal was anderes und das müssen wir nachher noch irgendwie alles verheiraten. Ja, also der Herr Henning, der hat gemeint, es sind vier Phasen, wobei der Prozess, wie er ihn beschreibt, in einem ziemlichen Detaillierungsgrad ist, nicht auf dem ganz hohen Level Anforderungen zu definieren. Der konzentriert sich auf die Produktion von Content-Bausteinen sozusagen. Der nennt die Multimedia-Assets, na gut, der nennt die Multimedia-Produktionen, was jetzt nicht wirklich sinnvoll ist. Ich habe es jetzt im Englischen wirklich, ist der Begriff Asset üblich, dafür habe ich den dafür eingeführt. Also irgendeine Medieneinheit, Text, Bild, Audiosequenzen, Videoclip, auch irgendwas in der virtuellen Realität, ein 3D-Modell, was dann so wiedergegeben wird, dass es unsere Sinneskanäle beschäftigt und bei Multimedia möglichst mehrere davon. Da haben wir natürlich separate Produktionsprozesse, da wird mit 3D Studio Max gearbeitet, mit Photoshop gearbeitet, also mit speziellen Werkzeugen. Das Produkt ist eine Kombination von allen diesen Dingen, zusammen natürlich mit Programmcode, der das Ganze einbindet. Und die Integrationsplattform, das sind jetzt Werkzeuge, wie wir es hier angeschaut haben, Flash oder Smile, die die Medien zusammen integrieren, diese Medienassets, die separat produziert werden. Und wenn man sich das vom zeitlichen Ablauf anschaut, dann ist es so, dass das Kernstück eigentlich diese beiden Schritte sind. Phase 2 produziert die einzelnen Assets, die wir brauchen, Audioclips, Videoclips und so weiter. Die Phase 3 integriert das Ganze zusammen und versucht, einen Edit-Compile-Test-Zyklus das Ganze eben abzusichern, dass es eine gewisse Qualität hat. Und um das Ganze einzubetten, müssen wir natürlich vorweg irgendwie planen, was denn die Dinge sind, die wir überhaupt brauchen. Das nennt er Integrationsplanung, was vielleicht ein bisschen sehr detailliert an dem einzelnen kleinen Entwicklungsschritt festgehalten ist. Das hat natürlich mehr mit den Gesamtanforderungen, Gesamtdesign zu tun. Ja, und manchmal ist es so, wenn es zum Beispiel eben in 3D eine große Rolle spielt oder auch komplexe Effekte eine Rolle spielen, Filmeffekte oder so, dass es dann hinterher noch eine Rendering-Phase gibt, das heißt, das Produkt nicht einfach so ausgeliefert werden kann, sondern nochmal mit einem aufwendigen Rechenprozess produziert werden muss. Also gerade bei 3D-Animationen, wenn Sie an solche Dinge denken wie Schattenwurf oder so, Spiegelungen, das wird natürlich nicht bei der ersten Modellierung schon dabei sein, das produziert man erst ganz am Schluss. Ja, die einzelnen Phasen durchzugehen, muss man vielleicht nicht so im Detail machen. Also die Integrationsplanung, da geht es eben um den Gesamteffekt. Da ist die Frage eigentlich, was brauchen wir an Assets? Was soll der Effekt sein für den Benutzer? Also den Benutzer in den Mittelpunkt stellen, damit müssen wir auch mit der Interaktionsdesign zusammenarbeiten. Und im Detail müssen wir natürlich sowas machen, wie zum Beispiel ein Storyboard. Wir müssen also nun wirklich sehen, was sind die einzelnen Elemente, wie folgen die aufeinander, wie sind die synchronisiert und auch was passiert bei Fehlern. Was dabei eintritt, ist, dass wir den Benutzer natürlich zuerst mal ins Blickfeld nehmen müssen. Wir müssen irgendwie schauen, was sind die Menschen eigentlich, die mit unserem System umgehen. Sind das jetzt zum Beispiel Kinder, sind das Leute, die irgendwelche Spezialinteressen haben, wenn es zum Beispiel ein Produkt ist, das wir jetzt für irgendwie einen Spezialmarkt produzieren, sagen wir, wir wollen eine Webseite für irgendwelche Audio-Hi-Fi-Spezialisten machen, dann muss man natürlich auf deren grundlegende Bevölkerungsgruppe sozusagen eingehen. Die haben normalerweise viel Geld, einen guten Geschmack, interessieren sich für klassische Musik oder solche Dinge. Ist ganz was anderes, als wenn ich was für 16-Jährige entwerfe. Das heißt, ich muss zunächst mal eine Idee haben, was der Hintergrund ist, bevor ich überhaupt einsteigen kann, das richtig zu machen. Ich habe hier eine lange Liste aufgeführt, die ich nicht im Detail jetzt durchgehen will, die eigentlich nochmal bloß die Schnittstelle klar machen soll. Sowas wie die Integration meiner Medienassets zu planen, geht nicht, ohne in den Bereich der Mensch-Maschine-Interaktion reinzuschauen. Solche Checklisten drüber, wie schauen meine Benutzer aus, wie kann ich einen Benutzer beschreiben, wie kann ich mir ein Bild von meinem Benutzer machen, wie kann ich vielleicht auch rausgehen, Interviews mit Benutzern machen und das so systematisieren, dass ich eine Vorstellung davon habe, wie die Benutzer damit umgehen. Das ist genau das Fachgebiet Mensch-Maschine-Interaktion. Manche von Ihnen sind vielleicht in der Vorlesung parallel drin oder haben das schon mal gemacht, machen es später. Das ist also ein Thema, das natürlich an der Stelle ganz stark mit reinspielt und was jetzt diesen Begriff Interaktionsdesign von vorher eben berührt. Ja, Storyboards stehen hier auch nur als Illustration. Also Drehbücher, Storyboards, da geht es darum, dass wir alles, was sozusagen letztlich in unserem Programm der Reihe nach passiert, dass wir das irgendwie visualisieren, wie unsere Bilder aufeinander folgen, wie die Szenen sind, ob mal ein Bild klein oder groß ist, ob wo die Textblöcke sind, ganz grob skizziert, was zunächst mal mit Papier und Bleistift zu produzieren ist oder auch mit Werkzeugen, also es gibt beides. Mit Papier und Bleistift ist das Üblichere und auch das, was mehr Sinn macht, weil das wirklich ein zentrales Kommunikationshilfsmittel ist. Also wenn diese Storyboards wirklich gut funktionieren dann, und gut gemacht sind, dann kann das einfach das Dokument sein, das jeder versteht. Wir haben ja vorher gesehen, es gibt eben den Grafikdesigner und es gibt die Fernsehcrew und was auch immer und den Programmierer. Und wenn die anhand von einem Storyboard eine grobe Vorstellung bekommen können, was jetzt eigentlich überhaupt passiert im Lauf des Einsatzes sozusagen des Produkts, das wir dann am Ende haben, dann ist das Wichtigste, dass die eine gemeinsame Kommunikationsbasis haben, dass die im Zweifelsfall hingehen können, auf ein bestimmtes Bild deuten und sagen können und auf eine bestimmte Szene und sagen können, da haben wir ein Problem. Das allein hilft schon enorm viel, dass man miteinander reden kann und nicht irgendwie jeder in seinem Detailgebiet sozusagen bloß arbeitet. Also das wären Dinge, die jetzt bei der Planung der Assets sozusagen, was der Henning Integrationsplanung nennt, vorweg passieren. Dann muss man die Assets produzieren. Wie gesagt, letztlich baut man eine Bibliothek auf. Also ganz typisch in Flash ist es auch wirklich so, wenn Sie das als Werkzeug benutzen, dass Sie eine Bibliothek haben, in die Sie alle Ihre Medienprodukte mit importieren können. Da kann es sein, dass Sie Movieclips produzieren, dass Sie Musik produzieren, dass Sie mit altem Format arbeiten, was man unter Umständen konvertieren muss. Copyright habe ich schon erwähnt, das ist ein Problem. Sie müssen Dinge natürlich nachbearbeiten unter Umständen, Musik, Audio irgendwie von Störungen befreien, müssen was auf das richtige Format bringen, also dass es einfach das richtige Größen-, Längen-Breiten-Verhältnis hat, müssen vielleicht einen Weichzeichner drüber legen, was deutlicher machen, Kontrast irgendwo erhöhen. Alles das sind Dinge, die im Designprozess passieren und was eben jeweils natürlich auch mit den Spezialwerkzeugen arbeiten. Also was ich jetzt gerade bei den Bildern gesagt habe, werden viele Dinge, die man mit Photoshop zum Beispiel erreichen kann. Und das Letzte ist eben, wie gesagt, die Komposition. Wobei die Komposition dadurch gekennzeichnet ist, dass wir die eigentlichen Media Assets nicht mehr anfassen. Das ist ganz deutlich beim Filmschnitt, da kennen Sie das mit den Edit Decision Lists, wo ich eben nicht mehr wirklich schneide, nicht, dass ich den Film kleiner mache, sondern bloß sage, gib in diesem Clip von dem Zeitstempel bis zu dem Zeitstempel, das ist der Ausschnitt, den wir betrachten. Und das Ganze eben nur noch integriert wird in den gemeinsamen Rahmen. Dazu kommt die ganze Interaktion und es kommt natürlich die Frage, welches Werkzeug man da benutzt und da haben wir uns ja schon in der Vorlesung hier ganz ausführlich mit befasst. Insofern muss man da jetzt diese Liste nicht durcharbeiten. Ich habe sie trotzdem nochmal angegeben, weil das die Liste ist, wie sie jetzt bei Henning zum Beispiel genannt wird und man da auch sieht, dass auch diese Ebene der Werkzeuge eben doch dabei ist, schnell zu veralten. Also zum Beispiel, was wir jetzt hier benutzen, wie Java FX zum Beispiel, ist relativ schwer dort einzuordnen. Das ist Timeline-based irgendwie. Es ist aber ganz stark auch Object-based. Und Sie sehen, hier wurden noch zwei weitere Tool-Kategorien genannt, Frame-based, also dass ich sozusagen eine Seite habe, auf der meine eine Ansicht meiner Objekte, und ich habe so einen Edit-Modus, wo ich meine Objekte modifizieren kann. Toolbook ist ein Werkzeug, das konnte, das eigentlich fast keine Rolle mehr spielt. Flussdiagramme wie in Authorware, das Werkzeug wird auch nicht mehr weiter unterstützt. Also es ist schon so, dass es auch bei den Werkzeugen da eine Evolution gibt und die Evolution generell eher in die Richtung geht, objektbasierte Systeme zu haben, Skripte zu haben und alle anderen Konzepte sozusagen nur als die Visualisierung dessen zu benutzen, wie zum Beispiel Zeitleisten. Sieht man, dass die in Flash jetzt wirklich eigentlich ein Produkt sind, ein Konzept sind, das in der objektorientierten Modellierung fast aufgeht. Also das haben wir in anderen Bereichen der Vorlesung genau angeschaut. Also das war das, was der Henning gesagt hat zu dem Thema. einer der wenigen, die überhaupt was sagt zum Entwicklungsprozess für Multimedia-Projekte. War jetzt nicht so überraschend und ist sehr auf sozusagen die technischen Detailarbeiten bezogen. Aber darüber, was jetzt wie Anforderungen definiert werden, sagt er eigentlich nichts. Und da hilft eben dieses Buch von der Frau Oswald ein kleines Stückchen. Das ist also eine Doktorarbeit, die bei Springer erschienen ist, eine ausgearbeitete Version einer Doktorarbeit. Das Buch ist in Deutsch und darum sind die Folien jetzt auch in Deutsch, weil es Unsinn wäre, die jetzt extra ins Englische zu übersetzen, damit man dann wieder auf Deutsch was darüber erzählt. Also das Kernstück dabei ist Konzeption. Das stellt sie ganz massiv in den Mittelpunkt. Also ein Konzept ist das. Und das merken Sie, was man da produziert eigentlich. Und das ist auch, was das Sie zum Beispiel, wenn Sie im Nebenfall in der Kommunikationswissenschaft sind und da in so den Randbereich zum Journalismus und zu den Medienagenturen, Werbeagenturen kommen, das ist Konzeption so ein ganz wichtiges Wort, das die Leute auch sehr gerne benutzen. Man fängt also an, zunächst mal ein Konzept zu entwickeln, einen Entwurf zu entwickeln. So ein Konzept ist natürlich noch nichts wirklich ausgearbeitet. Ich habe die Basisinformationen, ich weiß nur ungefähr, in welche Richtung das Ganze gehen soll und muss mir festlegen, was sind die Kernentscheidungen, die ich eigentlich treffe, wie meine Anwendung denn wirklich aussieht. Möglichst so, dass ich das jemand erklären kann, das heißt, ich will irgendwelche Skizzen dazu haben und will natürlich auch die Bedingungen klar haben. Ich will sagen, okay, wenn ich das mache, dann brauche ich ein ganzes großes Kamerateam und muss extra Filmaufnahmen machen. Oder wenn ich das andere Konzept vertrete, dann reicht mir das, wenn ich mit vorhandenen Standbildern arbeite, die ich vielleicht aus einer Bildagentur beziehen kann. Das heißt, es ist bei der Konzeption eben ganz wichtig, auch die Rahmenbedingungen für die Realisierung festzulegen. Dieses Konzept, das wird sehr häufig irgendwie bloß irgendwann eine Tafel gemalt oder auf Blöcke und existiert eigentlich in den Köpfen der Mitarbeiter, kann aber auch, kommt sehr häufig durchaus vor, eben wirklich ausgearbeitet sein, sehr häufig heutzutage als Foliensatz oder als so eine Mappe, die man abgibt, aber immer mehr eigentlich als so PowerPoint-Präsentationen, wo man sagt, wir hatten auf eine Ausschreibung reagiert, das Konzept muss man irgendwie visualisieren und muss dann zum Kunden gehen und das präsentieren. Das ist ganz häufig bei diesen kreativen Agenturen, dass eben dann mehrere Agenturen um die Wette sozusagen Konzepte ausarbeiten und dann zu einem Kunden gehen und ihr Ergebnis präsentieren und einer kriegt den Zuschlag. Was die Frau Oswald gemacht hat, sie hat sich diese Umfrageergebnisse vorgenommen und daraus sozusagen Tätigkeitsfelder abgeleitet, die man jetzt in so einen Entwicklungsprozess, in so einen High-Level-Entwicklungsprozess einbeziehen kann. Also, Konzeption ist also wie gesagt eine sehr kreative Tätigkeit und kann nur interdisziplinär gemacht werden. Das Design ist, haben wir schon angeschaut, ist die gestalterische Umsetzung, ist ein Spezialgebiet. Und Redaktion wäre was, wo wir sozusagen das Planen, das Zusammenfassens von Content haben. Das heißt, da geht es darum, wo kriege ich die Texte her, wie werden die Texte produziert, die Bilder genauso. Ist also im Prinzip ähnlich, wie wenn ich eine Zeitschrift oder einen Zeitungsartikel oder eine ganze Zeitung zusammenstelle, muss ich also redaktionelle Tätigkeitsfelder haben und eben Leute, die sich mit Recherche befassen, die vielleicht auch, wenn wir jetzt irgendwie einen Film übers Mittelalter bewerben, dann nachschauen, ob die bestimmte Logos, bestimmte Farbgebungen, bestimmte Schriften oder so wirklich dazu passen. Das wären also vier typische Beispiele für Tätigkeitsfelder, wo man typischerweise keinen Informatiker beschäftigen wird, die aber natürlich in einem Multimedia-Projekt drin sind. Dann gibt es Tätigkeitsfelder, die ganz technisch sind, Projektmanagement, das ist vielleicht jemand, der eher BWL studiert hat, kann aber auch ein Informatiker sein. Da geht es um die Dinge, die ich vorher schon erklärt habe, den Projektablauf zu steuern und auch den Kontakt zum Kunden hinzuhalten und natürlich die Programmierer. Da ist so eine Frage, wann der Programmierer eigentlich in dem Team eine Rolle spielt. Bei ganz großen Projekten kann es sehr gut sein, dass zuerst mal die Programmierer, Informatiker, Techniker nur am Rande eine Rolle spielen und erst später eingeschaltet werden, einfach das umzusetzen haben, was die anderen konzipieren. Ob das sehr schlau ist, kann man sich streiten. Tendenziell ist es so, dass die Projekte kleiner, übersichtlicher, beweglicher werden und dass man eigentlich von Anfang an alle dabei haben will. Es ist auch gefährlich, wenn man sagt, das werden die Programmierer dann irgendwie schon realisieren. Da übersieht man natürlich, gerade wenn das kreative Leute festlegen, übersieht man möglicherweise technische Probleme, die dann viel zu spät erst erkannt werden und dann das ganze Projekt gefährden. Ja, wie funktioniert jetzt dieses SMART-Modell, von dem ich gesagt habe, dass das Buch das beschreibt? Also zuerst mal die Abkürzung, wo das herkommt. Die hat sich viel Mühe gemacht, das soll skalierbar, das Multimedia-Modell für die Aufgabenplanung, für die Ressourcenplanung und auch mit Werkzeugunterstützung sein. Daher kommen diese Buchstaben. Und die Grundidee ist nun, den Rational Unified Process als Vorlage zu nehmen und den abzubilden auf Multimedia-Projekte. Ja, jetzt ist natürlich klassisch, würden Softwareentwickler sagen, wir machen einen Grobentwurf, die Architektur, dann machen wir einen Feinentwurf, zum Beispiel die Klassenstruktur. Das funktioniert nicht wirklich bei kreativen Projekten. Wir müssen viel stärker mit laufenden Änderungswünschen rechnen. Das heißt, die Gliederung, die sie gemacht hat, ist nicht so sehr Analyse, Design, Grobdesign, Feindesign, Implementierung, sondern sie sagt Ziele, Idee und Erarbeitung von Inhalten und hat den jeweiligen Phasen dann Namen gegeben, die ein bisschen anders sind, als sie in der Rational Unified Process heißen, nämlich die erste Phase, die sozusagen strategische Phase, die die Ziele definiert, die heißt eben auch Strategie. Dort wird das gesamte Problem zunächst mal identifiziert, definiert, in Teile zerlegt, werden Hypothesen gebildet, also auch kreative Alternativen gesucht. Die Kreation ist dann wirklich die Phase, wo im Detail diese kreativen Ideen gesucht werden und man letztlich aus denen eine interdisziplinäre Vision auswählt. Also während man da vorne bloß so grob sagt, man halt in welche Richtung das ungefähr gehen kann und vor allem wissen will, was am Schluss bewirkt werden soll, das sind gerade diese Hypothesen, also was soll der Kunde dann am Ende damit anfangen können, geht man jetzt hier wirklich in die Details und versucht verschiedene Ideen zu produzieren, wie man das realisieren könnte und entwickelt eben eine davon sozusagen oder wählt eine davon aus. Ja, und dann kommt eben die Ausarbeitungsphase sozusagen, die in dem Fall mit dem schönen Namen Konzeption eben bezeichnet wird. Eigentlich sind wir die ganze Zeit in einem Konzeptverfeinerungsprozess. Und die Ausarbeitung passiert disziplinübergreifend. Also das heißt, die Phasen, die vorher irgendwie so beim Rational Unified Process hießen, die ja Inception, Elaboration, Construction hießen, die heißen hier jetzt Strategie, Kreation und Konzeption. Und die Workflows, die Sie beim Rational Unified Process vorher gesehen haben, wo man eben so ganz technisch gesagt hat, es gibt Analyse und es gibt Design und es gibt Testen und sowas, die werden jetzt eben auch mit nicht-technischen Dingen aufgefüllt, also zum Beispiel Redaktion oder grafisches Konzept, technisches Konzept kommen dazu, wie wir es uns vorher angeschaut haben. Und dann baut man sozusagen so ein zweidimensionales Modell auf, wie man es beim Rational Unified Process auch hatte. Nämlich hier die Aktivitäten, und da sind eben jetzt diese vielen nicht-technischen Aktivitäten mit dabei, zum Beispiel die Redaktion, die Ideenfindung auf Metaebene und es sind, oder das grafische Konzept. Und Sie sehen das so ähnlich wie im Rational Unified Process. Sie haben jetzt nicht die Mühe gemacht, diese Berge zu malen, sondern bloß Balken mal rein gemalt, dass man eben sagen kann, zum Beispiel in der Strategie sind eben die Anforderungsmanagement-Leute sehr aktiv, in der Kreation ist mehr der Beschäftigung mit der Ideenfindung und der Konzeption haben eine bunte Mischung, die am Anfang mehr definitorische Aktivitäten hat, am Schluss mehr technische definierende Aktivitäten, also wirklich ausarbeitende Aktivitäten, wie zum Beispiel die Architektur festzulegen, das technische Konzept zu verfeinern und so weiter. Und das eben in mehreren Iterationen, wo man schrittweise mehr Details hinzufügt. Das ist jetzt nicht so, dass so wie die Balken da eingezeichnet sind, dass das absolut der Weg ist, wie man es immer machen muss, sondern im Prinzip hat man da ein Schema, in dem man seine Arbeitsaufteilung festlegen kann. Allerdings ist die Arbeitsaufteilung, so wie sie dasteht, schon so, gibt einen groben Hinweis, wie das in der Praxis laufen könnte. Okay, die verschiedenen Rollen. Ein Art Director, ein Creative Director, kennen Sie aus sozusagen der Bereichen wie zum Beispiel Film oder der Konstruktion von Multimedia-Präsentationen, die jetzt nicht interaktiv sind. Die braucht man natürlich im Prinzip auch. Ich habe die Begriffe einfach nochmal, die Definitionen, die sie hat, einfach nochmal rausgeführt. Also ein Art Director wäre einer, der die Konzeption und Gestaltung überwacht und Interaktionskonzepte entwirft, während ein Creative Director eigentlich einer ist, der im Prinzip die Abstimmung der verschiedenen Konzepte überwachen soll. Das heißt, der ist sozusagen, der Art Director ist sozusagen mehr im Kreativen, eigentlich klingt ein bisschen komisch, aber ist eigentlich in der Konzeption, im Erstellen beteiligt. Der Creative Director muss dafür sorgen, dass das zusammenpasst, was wir da alles tatsächlich produzieren. Und dass zum Beispiel das, was jetzt eine kreative Idee ist, auch von der Softwareseite zum Beispiel mit unterstützt wird. Also wäre jetzt in einem Multimedia-Projekt ein extrem anspruchsvoller Job. Rein die kreative Arbeit zu unterstützen ist leicht, aber die Stimmigkeit der Konzepte dann mit der Technik abzustimmen, ist extrem schwierig. Screen Designer liest man auch immer gerne. Komischerweise der Begriff, das ist einer, der das Look and Feel, das gesamte Erscheinungsbild am Bildschirm eben definiert. Klassisch war das eben so, dass man da wirklich bloß eine Einteilung gemacht hat, wo auf dem Bildschirm denn jetzt welche Blöcke sind. Inzwischen ist das natürlich, wenn Sie sowas anschauen wie die Technologien, die wir hier betrachten, wesentlich flexibler geworden. Insofern kann man gar nicht mehr sagen, dass der Screen Designer jetzt einfach einen Screen designt, sondern er hat Content-Elemente, die in der Animation benutzt werden, zu entwerfen, visuelle Konzepte, die aber durchaus sehr, sehr flexibel sein können, zu entwerfen. Also Screen Designer ist eigentlich bloß ein historischer Begriff. Ja, bei den Programmierern gibt es auch zwei verschiedene Sorten. Die Frontend-Programmierer sind die eigentlich das machen, was wir jetzt hier angeschaut haben. Clientseitige Programmierung, bei denen das, was dann letztlich an Inhalten aufgerufen wird oder an Entscheidungen irgendwo ausgelöst wird, meistens gar nicht wirklich die Funktionalität hat, die man dann im Wirkbetrieb haben wird. Das heißt, wenn man jetzt einen Produktkatalog anschaut, dann wird der Frontend-Programmierer irgendwie ein paar Beispielprodukte haben, an denen er das vorführt. Oder wenn dort eben eine Reise gebucht wird, dann wird es ein paar Standardoptionen geben, die der benutzen kann. Und die Sache dann wirklich, das auf eine große Datenbank umzusetzen, auf ein großes Anwendungssystem, das wäre dann der Job von so einem Backend-Programmierer. Und klassischerweise sind natürlich die Frontend-Programmierer eher Leute, die so in die Richtung Medieninformatik gehen könnten, während die Backend-Programmierer klassisch eigentlich ihre Informatik-Programmierkenntnisse beherrschen müssen. Diese Artefakte sind jetzt wirklich nicht so gemeint, dass wir die einzeln durchgehen. Das ist eigentlich so das Produkt dieser Materialsammlung von der Frau Oswald, die eben alles Mögliche geschaut hat, was in Betrieben eigentlich erstellt wird an Artefakten in der Multimedia-Produktion. Ich habe die jetzt bloß mal zusammengestellt, um Ihnen zu zeigen, wie bunt das ist. Also über Storyboard haben wir schon geredet, aber es gibt, und Prototypen kennen wir natürlich auch, aber vielleicht mal ein bisschen exotische Sachen zu sagen, zum Beispiel eine Brand-Bible, wo es also darum geht, wie gehe ich mit der Marke um oder den Marken, die verwendet werden, welche Bedeutung haben die, wo, in welchem Kontext dürfen die eingesetzt werden. Denken Sie daran, wenn Sie jetzt irgendwie mit einer Marke wie, was weiß ich, ja, Mini hatten wir mal als ein Beispiel, ja, wenn Sie mit Mini umgehen und Sie sind im BMW-Konzern, wie sind diese beiden Marken gegeneinander positioniert? Das ist ja eine Sache, die nicht jetzt dieses Designteam entscheiden kann, sondern die von außen gegeben wird. Oder was hatten wir hier zum Beispiel, ein Style Guide für das Schreiben von Inhalten, bis dahin, wie lang sind die Sätze, wie lang sind die Textblöcke, in welchem Stil wird geschrieben, welcher Wortschatz darf denn überhaupt benutzt werden, abhängig von der Zielgruppe. Da gibt es also sehr, sehr viele Dinge, die man definieren kann und muss. Es ist noch gar nicht aus. Es gibt noch viele andere Sachen, die jetzt hier zum Teil in die betriebswirtschaftliche Seite auch so ein bisschen reingehen. Kostenvoranschlag zum Beispiel oder eine Investitionsempfehlung, also was muss man anschaffen. Also eine Vielzahl von Dingen, die letztlich in so einem Projekt auftreten können. Ich mag es nicht im Detail durchgehen, ich möchte bloß zeigen, wie bunt und umfangreich und interdisziplinär eben auch solche Multimedia-Projekte dann werden. Ja, wenn ich jetzt nach der Vorstellung von diesem Smart-Prozess nun wirklich eine Organisation und ein Projekt habe und das durchführen will, dann muss ich also zuerst mal aus diesem Riesenarsenal an möglichen Artefakten auswählen, was brauche ich denn eigentlich wirklich? Es gibt auch so Grundkonfigurationen, die sie schon mal aufgeschrieben hat, ob das ein Projekt ist, das jetzt eine statische, einmal ablaufende Präsentation ist, ob es ein bisschen dynamischer ist, ob es was sehr Interaktives ist. Dafür gibt es so Standard-Konfigurationen schon. Dann muss ich die Rollen festlegen, also brauche ich einen Creative Director von vorher oder nicht. Und da kann man in dem Buch auch nochmal nachlesen, in dem Prozess, wenn ich bestimmte Artefakte habe, welche Rollen ich dann brauche, idealerweise. Und dann muss ich natürlich das Basismodell von oben eben wirklich ausarbeiten und sagen, welche Workflows habe ich jetzt wirklich und was passiert in welcher Phase. Dann kann ich auch sagen, wo jetzt diese Artefakte da entstehen. Also wer das genau anschauen will, sollte in das Buch reinschauen. Ich wollte Ihnen einfach nur mal zeigen, wie komplex das dann im Detail werden kann. Es ist, denke ich, auch ein typisches Doktorarbeitsergebnis. Es gibt eine gewisse Einsicht, man versteht, wie das alles zusammenhängt ein bisschen. Aber in der Praxis wird man wahrscheinlich ganz selten genau diesen Prozess anwenden, weil der eben viel zu detailliert und im gewissen Sinn auch einfach allumfassend gedacht ist. Letztlich wird man dann Vereinfachungen dieser Ideen benutzen. Ich habe vor Jahren mal, als wir diese Projekte angefangen haben, auf der Basis von diesem Smart-Prozess versucht zusammenzustellen, was wäre denn jetzt praktisch ein Prozess, den wir jetzt hier durchführen könnten, wenn wir das anpassen. Und ganz grob, die wichtigsten Dinge, die wir da drin haben, an Arbeitsabläufen, wäre die Entwicklung unserer Ziele, das Finden kreativer Ideen, die grafische, die technische und die Interaktionskonzeption und natürlich so ein bisschen Zeitmanagement. Und das, wenn Sie anschauen, das sind tatsächlich Dinge, stellen Sie sich vor, Sie sind in diesem Praktikum zu fünft, müssen innerhalb von 11 Tagen was produzieren, da finden Sie plötzlich alle diese Dinge wieder. Ganz am Anfang ist nämlich die Frage, da heißt, Sie sollen ein Minigolfspiel entwickeln, war mal eine dieser Aufgaben. Da haben Sie schon ein paar Ziele, aber was sind denn jetzt die Ziele? Ja, da gab es also Leute, die haben eben irgendwie einen Hexengolf entwickelt und Leute, die haben irgendwas auf der Wasseroberfläche gebaut oder was auch immer. Man muss zunächst mal irgendwie eine grobe Idee haben, wie schaut denn das, was sind denn eigentlich die Zwecke meines Produkts? Das heißt, da brauchen Sie eine gewisse Zeit der Strategiefindung. Dann müssen Sie kreative Ideen finden. Das kann man ganz verschieden umsetzen. Das ist also dieser Prozess, der so in die Breite geht und dann wieder was auswählt, der Kreationsprozess. Und dann haben Sie drei parallele Arbeitsströme, grafische Konzeption, die technische, also programmiertechnische auch Konzeption und die Interaktion, also sprich, wie geht ein Benutzer damit um, die im Wesentlichen parallel zueinander arbeiten, aber eben auch miteinander verwoben sind. Und das sind jetzt wieder diese Dinge, die wir vorher mit diesem dreifach parallel ablaufenden Wasserfall gesehen haben. Also wenn man jetzt diese einzelnen Dinge einordnen will, die wir vorher gesehen haben, dann könnte man also sagen, einerseits sehen wir hier diesen dreifach parallel ablaufenden Wasserfall wieder und andererseits sehen wir auch in späteren Phasen, wenn wir im Detail jetzt wirklich was entwickeln, auch nochmal als Hinweis sozusagen das, was wir in diesem Vierphasenprozess vorher hatten, da irgendwo wird man dann, wenn man wirklich so weit ist, die Assets zu produzieren, wird man eben sagen, okay, zuerst müssen wir überlegen, genaue Liste der Assets, dann werden sie produziert, dann werden sie zusammen integriert und dann werden sie gerendert. Das heißt, das läuft sozusagen hier gegen Ende der Konzeptionsphase sozusagen, muss man das so ein bisschen einordnen. Also jetzt haben wir ja schon eine ganze Menge von den Sachen zusammengebracht. Das ist jetzt so ein bisschen Rational Unified Process mäßig, es ist angepasst auf Multimedia. Wir haben diese drei parallelen Arbeitsabläufe, Grafikdesign, Mediendesign, also Mediendesign, könnte man vielleicht Graphical Conception, einfach Media Conception schreiben, Programmierdesign, also technische und Interaktionskonzeption, die haben wir drin, das Ganze ist auch schon iterativ und man sieht auch so ein bisschen, wo dieser Henningsche Prozess reinpasst. Also man versucht das so ein bisschen zu sortieren, was da in der Literatur da ist. Ja, jetzt gibt es noch ein Thema, das irgendwie jetzt so unter der Hand mitgelaufen ist, das aber, glaube ich, wert ist, noch mehr explizit betont zu werden, nämlich die Iteration. Also ich hatte am Anfang eben den Wasserfall vorgestellt und dann gesagt, ja, in dem Unified Process, da macht man das so in Iterationen. Das muss man eigentlich sich nochmal genau überlegen, warum das so ist. Und der Grund ist, ein ganz wesentliches Kernproblem, das auch in den Umfragen von der Frau Oswald davor kam, nämlich sich ändernde Anforderungen. Also ich habe das extra nochmal als ein Bild aufgeschrieben, weil das so wichtig ist, dass man sich das erstmal bewusst machen muss. Also viele haben es vielleicht schon erlebt. Wer es noch nicht erlebt hat, wird es möglicherweise nicht glauben und irgendwann dann mal total erschrecken, dass es wirklich so ist. Sie machen Anforderungen, legen die fest und starten ihren Entwicklungsprozess. Das heißt, Sie sind zu das rechts ist die Zeitachse. Von links nach rechts fließt die Zeit. Zu irgendeinem Zeitpunkt haben wir gesagt, das sind unsere Anforderungen. Und jetzt machen wir unseren schönen Prozess. Analyse, Design, Implementierung, vielleicht schön wasserfallmäßig, vielleicht auch in den drei Stufen parallel, wie auch immer. Und entwickeln vor uns hin. Aber in der Zwischenzeit passiert das reale Leben immer noch außerhalb unseres Teams. Es passieren dauernd Dinge. Und es passieren so gemeine Dinge wie zum Beispiel, dass der Verantwortliche, der das Projekt gestartet hat, abgelöst wird durch einen Nachfolger. Aus irgendeinem Grund. Weil irgendwo firmenintern sich die Kräfteverhältnisse verändert haben und es kommt jemand anders dahin. Der hat eine komplett andere Einstellung. Der sagt möglicherweise, diese ganzen Webauftritte, die sollen wir uns sparen. Oder er sagt, das soll alles so schlicht wie möglich sein. Oder er sagt, das muss der ganz tolle Multimedia-Auftritt mit ganz viel Video und Sound sein. Sie wissen es nicht. Das passiert jedenfalls nebenher und es kann Ihnen passieren, dass die Person A die Anforderungen für Sie festgelegt hat, das war Ihr Partner, und irgendwann kommen Sie mit einem Zwischenergebnis und treffen die Person B und die hat ganz andere Vorstellungen. Noch radikaler kann es passieren, dass Sie für die, wie kann man das sagen, für die Hypobank gearbeitet haben und wenn Sie wiederkommen, ist es die Hypovereinsbank geworden. Das plötzlich, oder jetzt noch extremer, dass Sie dann eben wieder die Fusion in einen großen anderen Konzern aufgeht. Sieht man ja auch jetzt gerade, dass ganze große Konzerne sich zum Teil eben neu zusammensetzen immer wieder. Sie anschauen, was mit Chrysler oder so passiert. Alles das sind Dinge, die in der realen Welt parallel zu Ihrem Projekt passieren und das sind keine erfundenen Dinge. Ich habe das also mit Leuten geredet, die genau diese Probleme eben hatten. Das heißt, wir müssen damit leben, dass unsere Anforderungen leider sich ändern. Auch auf einer ganz kleinen Ebene sich ändern. Dass es plötzlich heißt, ach, arbeiten wir doch lieber mit dem Flash Player 10, der ist viel schöner als der alte, der ist viel schneller. Und Sie haben aber irgendwie eine alte Version von Flash eingesetzt und müssen es irgendwie umsetzen. Also ganz speziell bei Multimedia sind natürlich die neuen Technologien interessant. Es kommt ein neues Gerät raus, wie das iPhone oder die Android-Systeme. Es kommen neue Corporate Design Regeln raus. So was macht sogar die LMU, dass sie sagt, dieses Logo dürft ihr nicht mehr verwenden, ihr müsst jetzt ein neues verwenden. Das Grün hat sich geändert oder so. Es kommen neue Dienste dazu. Oder es kommen eben wirklich externe Gutachter oder Leute, die ihre Meinung äußern und sei es nur die Frau vom Vorstandschef, die irgendwas mal anschaut und der Meinung ist, so geht das aber nicht. Und schon haben sie Änderungen. Die Softwareleute wissen das schon seit langem und das ist eins der Kernprobleme dieser sogenannten Softwarekrise, dass man eben mit dem Wasserfallmodell dann sehr schwer umgehen kann. Und deswegen kommen diese Ideen der Iteration wirklich zum Tragen, dass man sagt, ich will mit fortlaufend sich ändernden Anforderungen leben können. Nicht nur für mich selber ist es besser, in Schritten vorwärts zu gehen, sondern dadurch kriege ich die Möglichkeit, fortlaufend auf Feedback einzugehen und mein System sozusagen fortlaufend ein bisschen umzudesignen noch. Eben immer noch Anforderungen mit einzubeziehen. Damit macht das Ganze auch viel mehr Sinn, dass man in dem Rational Unified Process zum Beispiel noch in späteren Phasen der Ausarbeitung parallel noch so ein bisschen Analyse macht. Weil zum Beispiel eine neue Anforderung kam und man jetzt sagt, okay, die wollen wir aber auch noch mit einbeziehen. Das heißt, wir gehen immer mehr in Richtung einer inkrementellen Entwicklung, dass wir gar nicht bloß ein System entwickeln und vielleicht mal zwei Prototypen dafür, sondern dass wir an unserem System immer weiterarbeiten. Dass also nie sozusagen das Endgültige wirklich ist, sondern immer verbessert wird und vielleicht auch immer offen für Verbesserungen ist. Und da kommen wir jetzt an die Stelle, die eben vorher mal ganz kurz auch schon angesprochen wurde. Wenn man das konsequent zu Ende denkt, dann heißt es, beim Programmieren können wir gar nicht alles vorher planen, sondern müssen immer offen sein für Änderungen, für neue Situationen, neue Anforderungen. Und das sind diese Techniken der agilen Entwicklung, die agil in dem Sinn sind, dass sie praktisch immer in der Bereitschaft dafür sind, auf Änderungen der Umgebungsbedingungen zu reagieren und ihr Produkt nicht wirklich ganz festschreiben. Und eine der extremen und deswegen besonders anschaulichen Techniken nennt sich Extreme Programming. Ich werde das hier nicht, wie früher das manchmal der Fall war, in der Vorlesung breittreten, sondern das wird dann im Rahmen dieses Blogpraktikums Multimedia nochmal genauer erklärt, weil sie dort die Techniken dann eben auch wirklich konkret einsetzen. Macht jetzt keinen Sinn, die hier vorzuführen und dann dort sozusagen nochmal neu zu erklären. Also das schieben wir jetzt auf das Praktikum. Diese Techniken heißt es oft, Da muss man ein Team an einem Ort zusammenhalten, die müssen ganz viel miteinander kommunizieren, es muss ein Kunde möglichst immer eingebunden sein in die Entwicklung, was natürlich nur für kleine Projekte und bewegliche Anforderungen geht. Andererseits stellt sich immer mehr heraus, dass die Projekte, die Mehrheit der Projekte eben wirklich so ist, dass sie nicht allzu groß sind, man bricht große Projekte eben in kleine auf und dass sich die Anforderungen eben auch immer wieder ändern. Insofern wird diese agile Entwicklung, extrem inkrementelle Entwicklung, immer mehr an Bedeutung gewinnen, da kann man ziemlich sicher sein. Und wenn man jetzt diese Bilder von vorher anwenden will, dann ist das auch nicht so furchtbar viel anders als das, was wir angeschaut haben. Also diese drei parallelen Aktivitäten, die kann man natürlich durchaus auch in so einen Zyklus sich vorstellen, wobei die Frage ist, ob man jetzt die Systemanalyse noch in den Zyklus mit einbezieht oder nicht. Das wäre auch kein Problem, das sozusagen als Bestandteil des Zyklus zu sehen. Also ich bewege mich jetzt nicht mehr sozusagen wasserfallartig nach unten, sondern bewege mich im Kreis. Wenn ich Design habe, implementiere ich es, teste es und das gibt mir wieder das Feedback sozusagen, um eine neue Stufe des Designs, eine neue Runde im Design zu machen. Und das Bild hier rundet vielleicht auch nochmal alles so ein bisschen ab. Das ist einerseits das, was sie bei Extreme Programming und agilen Entwicklungen machen, dass sie immer in dem neuen Zyklus weiterentwickeln und wird ein bisschen eben auch schon in dem Unified Process und auch in dem Smart Prozess angedeutet, wo man sagt, wir haben viele Iterationen miteinander. Ja, soweit schaut die Welt schön aus, möchte man meinen, haben wir das also alles irgendwie auf einer abstrakten Ebene zusammengebastelt. Man findet auch Zusammenhänge, zum Beispiel dieses Creation und Conception. Man könnte aus dem Smart-Prozess könnte man jetzt hier auf dieses Bild hier abbilden. Aber es gibt auch Probleme. Und ich habe jetzt noch mal drei Problemklassen rausgesucht, die ja zum Teil einfach aufgrund unserer Erfahrungen mit diesen Multimedia-Projekten, die wir selber gemacht haben, zu erkennen sind. Vielleicht gibt es noch mehr, aber die drei, denke ich, sind ganz wesentlich. Also das erste ist das Problem, das ich gerade beschrieben habe, die Iteration. Wir haben es geht eben nicht unbedingt so, dass wir zuerst die Ideen sammeln und dann in die Iterationen gehen, sondern wir müssen möglicherweise ganz konsequent jede Vorstufenplanung aufgeben und immer uns im Kreis sozusagen bewegen, immer wieder den kleinen Entwurf machen, den wieder verfeinern, einen kleinen Schritt im Entwurf machen und das überprüfen, den kleinen Schritt wieder verfeinern und so uns im Kreise einfach langsam dem Ergebnis annähern. Also agile Entwicklung und stetiger Update unseres Prototypen, der immer ein Stückchen näher ans Produkt kommt. Das ist eine Sache, die ja aufgrund der Anforderungsänderung immer wieder passiert. Okay, das hatten wir ja schon ein bisschen diskutiert. Zweite Problemklasse ist sehr viel spezifischer. Wenn wir das jetzt machen wollen, klingt ja gut, dass wir sagen, okay, wir legen uns in gar nichts fest, wir machen mal einen groben Entwurf und dann machen wir ein bisschen feiner, noch mehr feiner und dann kommt jemand und gibt ein neues Corporate Design vor und dann wird es wieder verfeinert. Das ist jetzt an einer Stelle nicht mehr so einfach. Nämlich, wenn Sie in das Media Design hier reinschauen, und überlegen, was da vorher alles stand. Da heißt ja bei Media Design, es werden Videoclips produziert. Es gibt einen Kameramann, es gibt irgendwie Leute, die zum Beispiel auch bei gekauften Medien Rechte erwerben für bestimmte Medienprodukte. Also wie gesagt, wir haben jetzt Rechte erworben für irgendwie eine schöne Jazzmusik und jetzt haben wir es plötzlich mit jemandem zu tun, der uns irgendwie Hardrock unbedingt als Hintergrundmusik verordnet. Die Anforderung hat sich geändert. Aber damit haben wir einfach Geld zum Fenster rausgeworfen. Oder wir haben einen Videoclip gedreht, der in einer Stadtszene spielt und jetzt soll das Ganze irgendwie am Strand sein. Ja, ich habe die Dinger im Kasten, ich habe Schauspieler da gehabt, ich habe Beleuchter da gehabt, einen Kameramann da gehabt, die kann ich alle neu bestellen, möglicherweise kriege ich meine Schauspieler gar nicht mehr. Ich kann einfach nicht ändern. Das heißt, in der Produktion von Medienobjekten, diesen Media Assets, wird sehr extrem schwierig, manchmal Änderungen einzuführen. Solange das irgendwelche animierten Vektorgrafiken sind, die Sie mit Ihrem Flash selber zeichnen, haben Sie dann noch eine gewisse Chance, aber schon wenn Sie eben bestimmte Elemente an eine externe Produktionsfirma gegeben haben, dann kann es schon wieder schwierig sein, ob die das noch schaffen, das zu ändern. Das heißt, so ein bisschen ist der Wasserfall nicht aus der Welt, weil für diese Dinge sollte man warten, bis die Anforderungen wirklich stabil sind und sich auch darüber im Klaren sein, dass die dann nicht wirklich mehr groß geändert werden können. Also möglichst weit nach hinten, vorläufig mit irgendwelchen Platzhaltern arbeiten und erst, wenn man wirklich sich ganz sicher ist, das ist das Richtige, dann erst die Assets produzieren. Sonst kann man schon auch machen, aber dann hat man halt die Gefahr, dass man auf die Anforderungsänderungen nicht mehr reagieren kann. Ja, und ein letztes Problem, eine ganze Problemklasse, die Sie auch erleben werden, wenn Sie dann ins Praktikum gehen und versuchen, agile Entwicklung anzuwenden und Extreme Programming anzuwenden. Dort legt man großen Wert aufs Testen und generell ist es in der Qualitätssicherung natürlich auch wichtig zu testen. Kennt man aus der Softwareentwicklung hoffentlich, dass Sie Programme nicht einfach so, wenn Sie einen Beispieldurchlauf mal absolviert haben, freigeben, sondern dass Sie versuchen, systematisch möglichst alle Fälle irgendwie abzudecken, die passieren können und sicherzustellen, dass das Programm dann das Richtige tut. Da hat man beim Programmieren inzwischen ganz gut verstanden, wie das geht. Da gibt es in der Softwaretechnik-Vorlesung, lernen Sie da einiges drüber über Abdeckungskriterien und wie man Testfälle auswählt, Äquivalenzklassen von Testen. Da gibt es ganz viele Dinge, die man da machen kann. Denken Sie jetzt an Multimedia-Anwendungen. Dort haben Sie ein ganz gravierendes Problem, dass das, was Sie produzieren, zum Teil eben einfach auf dem Bildschirm erscheint als zum Beispiel eine sich bewegende Figur. Oder erscheint einfach auf dem Audiokanal als ein bestimmter Mix von Tonelementen. Wir haben uns ja in der Vorlesung intensiv damit befasst, dass man so kleine Clips, die, wenn jetzt ein Ereignis passiert, abgespielt werden, dass man die zusammenmischt zu einer Gesamtsoundszenerie. Denken Sie an diese Basketballgeschichte, wo man eben abhängig von den Ereignissen immer wieder eigentlich eine neue Geräuschkulisse produziert hat. So, und jetzt soll man das Ganze testen. Also die Programmierer, die tun sich leicht, die können ihren Programmcode starten, dann kommt irgendwie eine Zahl raus oder ein String oder irgend sowas und dann können sie auch ein anderes Programm darauf ansetzen, das nachschaut, ob das Ergebnis richtig ist. Das heißt, das kann man automatisch betreiben. Das ist sehr schön, automatisiertes Testen. Das ist auch was, das man in der iterativen, agilen Softwareentwicklung sehr, sehr gerne macht, vollautomatisches Testen. Aber wenn Sie sich anschauen, vollautomatisches Testen von Multimedia-Anwendungen, das ist richtig super schwierig, weil Sie brauchen, wenn Sie so ein Spiel testen, brauchen Sie irgendjemanden, der einen Schläger nimmt, den Ball anstößt und dann schaut, ob der jetzt von der Bildfläche verschwindet oder so reflektiert wird, dass er wieder auf dem Bild bleibt. Oder solche Dinge wären Tests, die man da machen will. Da werden wir auch noch ein bisschen dann im Praktikum uns genauer anschauen, was es da tatsächlich gibt. Aber man muss an der Stelle einfach klar sehen, da sind so ein bisschen die Grenzen erreicht. Dass man Multimedia-Interfaces nur schwer testen kann. Dass das ein Forschungsgebiet ist, wirklich merkt man auch daran, dass es also wirklich in der Industrie ernsthaft ein Thema ist. Also ich habe ein Kooperationsprojekt mit einer Doktorandin laufen, mit einem großen Kfz-Hersteller, die daran arbeiten, die Ausgabe, die auf ihren Bordbildschirmen im Auto eben entsteht, mit Ton und ja, vor allem bildverarbeitenden Funktionen, aber auch die Tonausgabe, die dazu passiert, mit audioverarbeitenden Funktionen zu analysieren und sozusagen quasi durch Bildanalyse festzustellen, sind die richtigen Elemente denn an der richtigen Stelle, die wir brauchen, wie wir es vorher spezifiziert haben. Und so etwas Ähnliches bräuchte man ja dann im Prinzip bei noch dynamischeren Multimedia-Anwendungen auch, dass man eben zum Beispiel bei einem Spiel sehen kann, kann ich das denn überhaupt noch mit zum Beispiel jetzt den Ball da ins Ziel bringen, reicht die, oder habe ich jetzt inzwischen die Dämpfung so weit hochgedreht, dass mir der, egal was ich mache, immer noch vor dem Ziel wirklich stehen bleibt. Das ist gar nicht so einfach, wenn Sie eben an vielen Stellen drehen, dann solche Eigenschaften noch sicherzustellen. Und es ist derzeit einfach noch kein Ansatz wirklich zu erkennen, wie man nun diese Multimedia-Eigenschaften oder diese Eigenschaften von der Multimedia-Präsentation wirklich vernünftig systematisch testen könnte, so dass man es eben wirklich dann einer Maschine überlassen kann. Ich gebe ihr mein Produkt und die testet durch, ob meine neue Version des Produkts wirklich noch alle Tests komplett erfüllt. Was ja eigentlich der Idealzustand beim Testen und der Qualitätssicherung wäre. Also das hört sich primitiv an, die zwei Problemfälle, die ich da jetzt gerade aufgespießt habe, also die Produktion von Media Assets und das Testen. Es sind aber tatsächlich die zwei Stellen, die wir eben auch erlebt haben, die es richtig schwer machen, im Entwicklungsprozess so eine wirklich ganz systematische Organisation zu erreichen. Ja, also Ich bin jetzt am Ende der Folien. Ich weiß, dass das jetzt ganz anders war, das Material, als vorher. Es ist so eine eher High-Level-Betrachtung und es ist auch nicht so, dass es das Modell gibt, das alle Probleme löst. Man sieht verschiedene Aspekte und eine Vielzahl von Ideen und muss die irgendwie zusammenbringen. Es gibt auch Probleme, die ungelöst sind, was unbefriedigend ist. Letztlich geht es halt darum, dass Sie vielleicht von der Vorlesung getriggert und insbesondere, wenn Sie dann auch mal selber so ein Projekt machen oder auch wenn Sie in der Wirtschaft draußen im Projekt sind, dass Sie so einen Blick dafür entwickeln, wo überhaupt die Probleme liegen und dass diese gesamte Frage, welche Aktivitäten mache ich, in welcher Reihenfolge, eben überhaupt eine ganz zentrale Fragestellung ist. Es ist auch das extreme Programmieren, was sagt, ich entwickle mein Werkzeug, mein Produkt immer weiter, heißt nicht, ich setze mich hin und wurschtel drauf los, ganz im Gegenteil. Also man muss sich wirklich Gedanken darüber machen, in welcher Reihenfolge produziere ich welche Zwischenergebnisse und was sind denn eigentlich die Aktivitäten, wie ist mein Team zusammengesetzt und wie können die kooperieren. Ja, das wollte ich Ihnen bloß mal als Anregung sozusagen mitgeben. Ich habe noch ein Themengebiet ganz am Schluss, die letzte Vorlesung. Da geht es um Modellierung von Multimedia-Anwendungen. Das ist natürlich ein bisschen vielleicht ein Hobby hier von mir und meiner Gruppe, weil es da eben Zusammenhänge auch zur Softwaretechnik gibt. Ja, aber das sehen Sie ja dann nächste Woche. Dankeschön für heute.